Guten Morgen, liebe Geschwister. Man kann nur ein Lob aussprechen, wenn es vorher schon so still wird. Ich möchte eingangs ein Wort lesen aus Kolosser 1, 18 bis 20. Kolosser 1, 18 bis 20. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat, durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn sei es, was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Wir wollen beten. Du großer, treuer Gott und Vater, wir danken dir, dass du diesen Plan gefasst hast und durchgeführt hast. Wir danken auch für den Gehorsam und die Treue deines Sohnes, der ans Kreuz gegangen ist für uns alle. Vater, wir danken dir, dass wir es von dir geschenkt bekommen haben, das anzunehmen, zu glauben. Und wir danken dir, dass du uns mehr und mehr festigst in diesem Glauben, in dem Glauben, den du in uns hineingesenkt hast. Vater, wir danken dir für das wunderschöne Wetter, das uns heute wieder erfreut. Wir danken dir, dass wir in Frieden und Freiheit leben dürfen in diesem Land, dass hier verkündigt werden kann, was du schenkst. Vater, wir danken dir für diese Stunde, dass du uns zusammengeführt hast, dass du uns bewahrt hast auf dem Herweg. Wir danken dir, dass Brüder bereit sind, sich vorzubereiten und uns dein Wort auszuteilen. Vater, wir danken dir für diese Gemeinde, die du geschenkt hast. Wir danken dir auch für die Räumlichkeiten hier, die so hell und licht sind. Und dass wir auch eine Zusage haben, dass wir hier bleiben dürfen. Es ist deine Gnade, die uns hierher geführt hast, dass wir mit allem hier versorgt sind, sogar parken können, eine Wiese haben für die Kinder zum Spielen. Es ist in München alles andere als selbstverständlich. Und wir wollen es auch nicht als selbstverständlich nehmen, sondern darin deine Fürsorge, dein Erbarmen sehen. Vater, ich danke dir für diese Stunde, für dein Wort jetzt. Segne es an uns allen, schenke, dass wir es aufnehmen, aber nicht nur hören, sondern dass es in unser Herz dringt und dass wir es bewahren und uns umgestalten lassen. Jedes Mal neu, wenn wir dein Wort aufnehmen. So segne diese Stunde. Amen. Im 1. Korinther 1, die Verse 18 bis 25 und 2, 1 und 2. 1. Korinther 1, 18 bis 25. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Wo ist ein Weiser, wo ein Schriftgelehrter, wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gottes nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Und weil den Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Und Kapitel 2, die ersten zwei Verse. Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen, denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Wir wollen einstimmen in das Lied 248.
Morgen, liebe Geschwister und liebe Freunde. Wir haben das Thema gehört und den Bibeltext, das Wort vom Kreuz. Wenn wir diese Verse aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Kapitel 2, den Anfang lesen, dann erkennen wir, wir sind hier beim Kern der Botschaft des Apostels Paulus angelangt. Wir aber predigen Christum als gekreuzigt. So schreibt Paulus in 1. Korinther 1, 23. Und mit dieser Aussage weist sich der Apostel Paulus ganz klar aus. Er möchte unmissverständlich zu verstehen geben, welche Botschaft er und seine Mitarbeiter zu bezeugen hatten, was der Inhalt seiner Botschaft war in der Differenzierung zu allem anderen, was die Welt sonst so auf ihre Fahnen schreibt. Und wir haben es ja auch gehört, die Juden, sie haben auf ihre Fahnen geschrieben, wir fordern Zeichen. Und die Griechen, wir könnten auch sagen, die Nationen, also die nicht-israelitischen Völker, sie haben auf ihre Fahnen geschrieben, wir suchen Weisheit, wir suchen hohe philosophische, intellektuelle Gedanken. Ja, und was sagt Paulus? Er sagt, ich möchte weder das eine noch das andere suchen und verkündigen, sondern ich habe nur eine Botschaft, Jesus Christus als gekreuzigt. Denn ich hielt nicht dafür, etwas unter euch zu wissen, als nur Jesum Christum und ihn als gekreuzigt. So haben wir es gehört in 1. Korinther 2, Vers 2. Die Botschaft von Christus, dem Gekreuzigten, die Botschaft dessen, was dort am Kreuz auf Golgatha geschah, fasst der Apostel Paulus zusammen in der Formulierung das Wort vom Kreuz. Das ist also, wie gesagt, das Thema unserer Stunde. Und wir wollen uns fragen, was meint denn der Paulus damit, wenn er diese Formulierung wählt, das Wort vom Kreuz? Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir natürlich die Briefe des Apostels Paulus insgesamt betrachten, denn es gibt keinen Brief, in dem nicht die Botschaft vom Kreuz die absolute Grundlage darstellt. Ja, wenn wir die Briefe des Paulus lesen, dann erkennen wir, wie das Kreuz von Golgatha, die Mitte, das Zentrum der Heilsgeschichte unseres großen Gottes und Vaters darstellt und wie der Apostel Paulus auch wie kein anderer dieses Wort vom Kreuz verkündigen durfte. Er, der Sünder Nummer 1, wie er sich uns vorstellt, in einem Selbstzeugnis in 1. Timotheus 1, 15, hat wie kein anderer die überströmende Gnade unseres himmlischen Vaters und seines Christus erleben dürfen. Und so hat auch kein anderer die Botschaft vom Kreuz in der Art und Weise verkündigen dürfen, wie der Apostel Paulus es tun durfte. Er durfte die tiefste Innenschau des Kreuzesgeschehens geschenkt bekommen. Wenn er vom Wort vom Kreuz spricht, dann bedeutet diese Formulierung die tiefste Innenschau des Kreuzesgeschehens. Das Kreuz von Golgatha ist ja die Grundlage jeglicher Evangeliumsverkündigung und im paulinischen Evangelium, also diesem Evangelium, welches der Apostel Paulus direkt von dem über alle Himmel, Fürstentümer und Gewalten hoch erhobenen Christus geoffenbart bekam, dürfen wir eben die tiefste Innenschau des Kreuzesgeschehens bekommen. Wir erinnern uns an 1. Korinther 1, 18, wo es heißt, uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft, dieses Wort vom Kreuz. Gottes Kraft. Zu diesem Wort wollen wir Römer 1,16 miteinander hören, wo es heißt, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Das Wort vom Kreuz ist also Gottes Kraft, Dynamis finden wir hier im Griechischen, und das Evangelium Gottes über seinen Sohn, so nennt der Apostel Paulus, dieses im Römerbrief verkündete Evangelium in Römer 1,2, ist Gottes Kraft. Also wir erkennen hieraus, also das Wort vom Kreuz ist Gottes Kraft, das Evangelium Gottes über seinen Sohn ist Gottes Kraft, und daraus erkennen wir das Evangelium Gottes über seinen Sohn und das Wort vom Kreuz, die Verkündigung des Kreuzes von Golgatha, untrennbar zusammengehören. Ja, wir dürfen und müssen sogar sagen, eine Botschaft, die gar nicht das Kreuz von Golgatha zur Grundlage hat, ist überhaupt kein Evangelium Gottes über seinen Sohn. Und solche Botschaft ist völlig kraftlos. Also Jesus als Religionsstifter, Jesus als der, der sich solidarisch macht mit den Randgruppen der Gesellschaft, Jesus als Sozialrevolutionär. Nein, das ist nicht Evangelium von Jesus und diese Botschaft ist kraftlos. Nur wer das Wort vom Kreuz, oder können wir es auch sagen, allgemeiner gefasst, das Kreuz von Golgatha verkündigt, verkündigt Evangelium Gottes über seinen Sohn. Und jetzt wollen wir zu Beginn betrachten, wie ja diese Verkündigung des Kreuzesgeschehens, diese Botschaft vom Kreuz, ja in der Schrift eine Entfaltung erfährt, beziehungsweise wir wollen zwei Hauptpunkte miteinander betrachten. Erstens die Botschaft vom Kreuz im Evangelium vom Königreich und dann eben die Botschaft vom Kreuz, das Wort vom Kreuz im paulinischen Evangelium. Also Punkt 1, die Botschaft vom Kreuz im Evangelium vom Königreich. Ein paar Sätze zum Evangelium vom Königreich. Was beinhaltet das Evangelium vom Königreich? Ich möchte es mal so sagen. Das Evangelium vom Königreich ist die Botschaft vom König Jesus Christus und seinem Königreich hier auf der Erde. Und zwar gebunden an das Volk der Wahl, an das oder bezogen an das, auf das Volk der Wahl, auf das Volk Israel. Der Herr Jesus, wir erkennen es immer wieder in den Evangelien, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner, ruft der Blinde. Wir erkennen daraus, der Herr Jesus, er ist der Sohn Davids, er ist der verheißene König Israels, der verheißene Sohn Davids. Dann als zweiten Aspekt, die Voraussetzung für das Volk Israel, um Zutritt zu haben, Anteil zu haben an diesem Königreich der Himmel, an dieser Königsherrschaft Gottes und seines Christus hier auf der Erde, ist die Wiedergeburt. Wie sagt der Herr Jesus dem Nikodemus, ihr müsst von Neuem, von oben her geboren werden. Und dann ist eben, habe ich schon erwähnt, das Königreich so zu verstehen, es geht hier um die sichtbare Königsherrschaft Jesu Christi hier auf der Erde, die an so vielen Stellen im Alten Testament verkündigt wurde. Ein weiterer Aspekt des Evangeliums vom Königreich: Israel ist das Segensvolk für alle Völker und Nationen der Erde. Und das Evangelium vom Königreich beinhaltet diese Botschaft, dass die Völker und Nationen einzig und allein über den Mittlerdienst des Volkes Israel Anteil am Segen und am Heil bekommen können. Wir denken an Sacharja 8,23, wo es heißt, dass 10 Leute aus den Nationen werden sich an den Rockzipfel eines jüdischen Mannes hängen, weil sie werden sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Also Evangelium vom Königreich, Jesus, der König seines Volkes Israel, der sein Königreich hier auf der Erde in und mit seinem Volk Israel aufrichtet. Und jetzt wollen wir versuchen zu betrachten, zu verstehen, wie, ja, welchen Anteil hat das, die Botschaft vom Kreuz, oder welchen Inhalt wird uns in diesem Evangelium vom Königreich bezüglich der Botschaft vom Kreuz mitgeteilt. Ja, wir stellen uns am Anfang die Frage, wie konnte denn der Herr Jesus im Fleisch das Evangelium des Königreichs verkündigen, bevor er am Kreuz auf Golgatha gestorben war. Denn wir haben ja vorher gesagt, dass Evangelium und Botschaft vom Kreuz untrennbar zusammengehören. Wir lesen ja in Matthäus 4,23: Und Jesus zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches, also dieses Evangelium des Königreiches, und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volke. Wenn wir noch Matthäus 4,17 dazu nehmen, erkennen wir, was der Inhalt dieses Evangeliums des Reiches war. Wir haben es vorhin schon skizziert. Dort heißt es: Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Das Evangelium des Reiches, wir haben ja gesagt, Evangelium und Botschaft vom Kreuz kann man nicht voneinander trennen, hat selbstverständlich das Kreuz von Golgatha zur Grundlage, doch wurde dies den Aposteln erst nach der Auferstehung des Herrn enthüllt und erst seit Pfingsten haben sie diesen Zusammenhang verkündigt. Vor Kreuz und Auferstehung war der geoffenbarte Inhalt des Evangeliums vom Königreich diese Botschaft, die sowohl Johannes der Täufer als auch der Herr Jesus im Fleisch verkündigten: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. So dürfen wir also festhalten, die Verkündigung des Evangeliums vom Königreich vor Golgatha zielt hin auf Golgatha. Schon vor der Geburt Jesu hat ein Engel des Herrn dem Josef in Matthäus 1,21 verkündigt: Und sie, nämlich Maria, wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus heißen, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Also die Botschaft des Heils, der Rettung, ist ganz klar auch im Evangelium vom Königreich enthalten. Oder denken wir an den wunderbaren Ausspruch des Johannes, als er Jesus zu sich kommen sieht: Siehe, wir alle kennen diesen Satz, das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt, des Kosmos, wegnimmt. Johannes 1,29. Und wir wissen ja, immer und immer wieder hat der Herr Jesus seinen Jüngern angekündigt, dass er leiden, dass er sterben und auferstehen werde. Doch wie heißt es in Lukas 18,34, und sie verstanden nichts von diesen Dingen, und dieses Wort war vor ihnen verborgen, und sie begriffen das Gesagte nicht. Und was muss das dann für die Apostel gewesen sein, als es ihnen wie Schuppen von den Augen fiel und sie Verständnis bekamen, dass das Sterben und Auferstehen ihres Herrn unbedingt notwendig war, damit sie als Volk ja Anteil haben können an diesem Königreich, damit der in Jeremia 31 verheißene neue Bund für das Haus Israel und das Haus Juda Realität werden kann und so dieses Volk imstande ist, seinen ihm von Gott gegebenen Beruf im Königreich der Himmel ausüben zu können, nämlich Segensvolk für alle Völker zu werden. Wie ergreifend ist doch die Geschichte von den Emmaus-Jüngern und wie teilt da der auferstandene Herr den beiden in Lukas 24, 25 bis 27 mit. Und er sprach zu ihnen: O ihr unverständigen und trägen Herzens, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben, musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und von Moses und von allen Propheten anfangend, also wir erkennen, auf der Basis dessen, was im Alten Testament geschrieben war, und von Moses und von allen Propheten anfangend, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Jetzt durften die Apostel es erfassen. Jawohl, Christus musste leiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Nur über Golgatha können wir teilhaben an dem uns verheißenen neuen Bund. Nur über Golgatha kann ja dieses Königreich der Himmel hier, ja, können wir Eintritt haben in dieses Königreich der Himmel, können wir die Neugeburt erleben. Ja, sie durften verstehen, was der Herr Jesus ihnen sagte in Lukas 22,20 beim Passamahl, desgleichen auch den Kelch nach dem Mahle und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blute, das für euch vergossen wird. Ja, und was haben die Apostel dann an Pfingsten und danach ihrem Volk verkündigt? Die gleiche Botschaft wie damals der Herr Jesus im Fleisch, freilich jetzt auf dem Hintergrund des geschehenen Erlösungswerkes. Ich möchte dazu zwei Stellen lesen. Apostelgeschichte 2,38 und Apostelgeschichte 5,31. Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und ein jeder von euch werde getauft auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und in Apostelgeschichte 35 bezeugen Petrus und die Apostel dem Synhedrium, diesen hat Gott durch seine Rechte zum Führer und Heiland erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Wir erkennen also, jetzt war alles vollbracht. Jetzt war alles bereit. Der alte Bund war mit dem Sterben Jesu juristisch außer Kraft gesetzt. Wir wissen, das Volk Israel, es wurde ja untreu. Es wurde zur Hure, so sagt es uns die Schrift. Und jetzt lesen wir dann in Römer 7, ja, wie der alte Bund auch juristisch völlig von Gott her außer Kraft gesetzt wurde, weil nämlich der Mann, der Ehemann, ja, an den das Volk Israel ja gebunden war über den ersten Bund, weil er gestorben war. Dann war der alte Bund juristisch außer Kraft gesetzt und dann sagt der Apostel Paulus, jetzt sollen sie, nämlich die Gläubigen aus Israel, er schreibt ja explizit hier zu solchen, so redet er sie an in Römer 7, denn ich rede zu denen, die Gesetz kennen. Also hier spricht er ganz eindeutig solche aus Israel an. Und dann schreibt er in Vers 4, also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden, des aus den Toten Auferweckten. Also das, was Paulus hier schreibt, das wird sich ja dann im Vollumfang auf das Volksganze erfüllen, wenn eben das Volk Israel seinen Messias erkannt haben wird, dann wird eben, ja, werden sie eines anderen Ehemannes werden, nämlich dem aus dem Tode Auferstandenen. Ja. Der alte Bund war also mit dem Sterben Jesu juristisch außer Kraft gesetzt und die damals, ja, an Pfingsten und danach, aus Israel gläubig werden durften, die durften doch anbruchhaft als die ersten Anteil haben an diesem neuen Bund, der ja dem Hause Israel und dem Hause Juda verheißen war in Jeremia 31. So, und was war nun ein ganz wesentlicher Bestandteil des neuen Bundes, beziehungsweise was beinhaltet die Botschaft vom Kreuz auf der Ebene des Evangeliums vom Königreich? Und ich möchte hier drei Begriffe nennen, die mir einfach aus der Schrift hier wichtig geworden sind, wenn wir uns fragen, was sagt das Evangelium vom Königreich bezüglich dessen, was das Volk Israel durch das Kreuzesgeschehen bekommen darf. Es ist erstens die Vergebung, zweitens die Reinigung und drittens die Sühnung. Vergebung, Reinigung und Sühnung. Das ist der geoffenbarte Inhalt der Botschaft vom Kreuz auf der Ebene des Evangeliums vom Königreich. Sicherlich könnte man auch noch andere Aspekte nennen, aber diese drei Punkte, die sind mir wichtig geworden, die wollen wir jetzt einmal ein wenig betrachten. Ich lese jetzt Jeremia 31, 33 und 34, wo eben von dem neuen Bund geschrieben steht, der explizit für das Haus Israel und das Haus Juda ja hier genannt ist. Sondern dies ist der Bund, den ich mit dem Hause Israel machen werde nach jenen Tagen, spricht Jahweh. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben und ich werde ihr Gott und sie werden mein Volk sein. Und sie werden nicht mehr ein jeder seinen Nächsten und ein jeder seinen Bruder lehren und sprechen, erkennet Jahweh, denn sie alle werden mich erkennen von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht Jahweh, denn ich werde ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nicht mehr gedenken. Also hier sehen wir ganz klar, Botschaft vom Kreuz auf der Ebene des Evangeliums vom Königreich, Vergebung der Sünde. Wenn wir jetzt Matthäus 26, 28 dazu nehmen, eine Stelle aus dem Passamal, da sagte Herr Jesus zu seinen Jüngern, denn dieses ist mein Blut, das des neuen Bundes, welches für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Wir erkennen also, es bezeugt das Evangelium des Königreichs eindeutig. Jesus Christus ist gestorben zur Vergebung der Sünden. Er vergoss sein Blut zur Vergebung der Sünden. Und das ist ja die wunderbare Botschaft des Hebräerbriefes. Nein, seit Golgatha muss nicht immer und immer wieder ein Opfer für Sünden dargebracht werden. Nein, ein für alle Mal hat Christus mit seinem teuren, kostbaren Blut bezahlt. Ein für alle Mal hat er in seinem Blut den Loskaufpreis aufs Völligste dargebracht. Wir wollen hierzu aus Hebräer 10 lesen, wo der Hebräerbriefschreiber Bezug nimmt auf Jeremia 31. Dort heißt es in Hebräer 10, 14 bis 18, denn mit einem Opfer hat er auf immerdar vollkommen gemacht, die geheiligt werden. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist, denn nachdem er gesagt hat, dies ist der Bund, den ich ihnen errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Jetzt kommt also Jeremia 31, Zitat. Indem ich meine Gesetze in ihre Herzen geben, werde ich sie auch auf ihre Sinne schreiben. Und ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeiten werde ich nie mehr gedenken. Wo aber eine Vergebung derselben ist, da ist nicht mehr ein Opfer für die Sünden. Also wir erkennen, der neue Bund für Israel konnte erst kommen über den Opfertod Jesu am Kreuz auf Golgatha. Das wollen wir also festhalten, liebe Geschwister. Das beinhaltet schon das Evangelium vom Königreich, das im Blut Jesu, das unser Herr dort am Kreuz vergoss, völlige Vergebung möglich ist. Das war also der erste Aspekt. Wenn wir die Briefe der Apostel der Beschneidung lesen, dann erkennen wir weitere Aspekte des Kreuzesgeschehens, wie sie im Evangelium vom Königreich geoffenbart werden. Also in diesem Evangelium, welches der Herr Jesus hier im Fleisch auf der Erde und später dann auch die Apostel der Beschneidung dem 12-Stämme-Volk Israel verkündigt haben. Der zweite Begriff, der uns immer wieder begegnet im Zusammenhang mit dem Opfertod Christi, ist der Begriff der Reinigung. Vergebung und jetzt Reinigung. Wir lesen in 1. Johannes 1, 7 bis 9, ganz bekannte Verse. Wenn wir aber in dem Lichte wandeln, wie er in dem Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Reinigung von Sünden durch das Blut Jesu. Auch diese wunderbare Botschaft wurde schon im Evangelium vom Königreich geoffenbart. Ohne Zweifel verstand Apostel Johannes die Reinigung von Sünden auf dem Hintergrund des Opferdienstes im ersten Bund im Gesetz. Auch hierzu wollen wir wieder den Hebräerbrief aufschlagen, wo der Hebräerbriefschreiber in beglückender Weise die Einmaligkeit und die Totalität des Opfers Jesu Christi im Unterschied zum Opferdienst unter dem ersten Bund unter dem Gesetz darstellen darf. Hebräer 9, 13 bis 14. Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh auf die Unreinen gesprengt, zur Reinigkeit des Fleisches heiligt, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der durch den ewigen Geist sich selbst ohne Flecken Gott geopfert hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, um dem lebendigen Gott zu dienen. Und dann noch Hebräer 10, 1 bis 4. Denn da das Gesetz einen Schatten der zukünftigen Güter, nicht der Dinge Ebenbild selbst hat, so kann es nimmer mit denselben Schlachtopfern, welche sie alljährlich ununterbrochen darbringen, die Hinzunahenden vollkommen machen. Denn würde sonst nicht ihre Darbringung aufgehört haben, weil die den Gottesdienst Übenden einmal gereinigt kein Gewissen mehr von Sünden gehabt hätten? Aber in jenen Opfern ist alljährlich ein Erinnern an die Sünden, denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Also hier auch wieder der Aspekt der Reinigung. Damals eben immer und immer und immer wieder. Und jetzt kommt eben diese wunderbare Botschaft von dem ein für alle Mal geschehenen Opfer, die wesenhafte Reinigung jetzt wirklich ermöglicht, dieses Opfer. Das Blut Jesu, sein Opfertod auf Golgatha, sie schaffen wesenhafte Reinigung. Und dieses Opfer, das dort geschehen ist, es reicht völlig aus. Es muss nicht immer und immer wieder geopfert werden, sondern Hebräer 10, 14, denn mit einem Opfer hat er auf immer da vollkommen gemacht, die geheiligt werden. Ergänzend möchte ich dazu erwähnen, dass unter dem Gesetz die Reinigung mittels Blutbesprengung geschah. In Hebräer 9, 19 bis 21 wird uns berichtet, wie Mose das Buch des Bundes, das ganze Volk, die Stiftshütte und alle Gefäße des Dienstes mit Blut besprengte. Also war im Gesetz schon schattenhaft angedeutet, eben, dass die Reinigung durch Blut geschah. Und wenn wir zum Beispiel 1. Petrus 1, 1 und 2 lesen, wie Petrus seine Briefempfänger, die Diaspora-Juden, in der Zerstreuung anspricht, dann erkennen wir auch hier wiederum den klaren Hintergrund und Bezug zum Gesetz vom Sinai. Wir lesen dort Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, auserwählt nach Vorkenntnis Gottes des Vaters, durch Heiligung des Geistes, zum Glaubensgehorsam und zur Blutbesprengung Jesu Christi. Gnade und Friede sei euch vermehrt. Also, wir lesen im Alten Testament immer von der Blutbesprengung, die eben die Reinigung ja bewirkt hat. Und jetzt schreibt Petrus hier, wenn er von der Blutbesprengung hier schreibt, dann sagt er doch damit seinen Briefempfängern, die wesenhafte, wahrhaftige Reinigung, die bekommen wir durch die Blutbesprengung Jesu Christi, durch sein Blut, welches er vergossen hat. Noch einen letzten Begriff, der im Evangelium vom Königreich das Geschehen von Golgatha beschreibt. Es ist der Begriff der Sühnung. 1. Johannes 2, 2, 1. Johannes 4, 10, dort heißt es, und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt, den ganzen Kosmos. Und 1. Johannes 4, 10, hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Und dieses Wort Sühnung dürfen wir doch auch wieder auf dem Hintergrund des Opferdienstes des Alten Testaments verstehen. Die Bundeslade, sie wurde verschlossen mit dem Sühnedeckel. Wir finden hier in der Septuaginta das Wort Hilasterion, die griechische Übersetzung des hebräischen Kaporet. Nur einmal im Jahr durfte der hohe Priester ins Allerheiligste am großen Versöhnungstag, am Yom Kippur, am Tag der Bedeckung. An diesem Tag geschah Sühnung. Und es ist ergreifend, wenn wir das lesen in 3. Mose 16, wie der hohe Priester zuerst Sühnung tun musste für sich und für sein Haus und dann eben auch Sühnung für das ganze Volk. Und wie er immer mit Blut, allein mit Blut ins Allerheiligste gehen durfte und ja, desgleichen dieses Blut dann auch auf den Deckel und vor den Deckel der Bundeslade zu sprengen hatte. Also so geschah Sühnung für den Hohepriester und sein Haus, für das Volk und auch für das Heiligtum, das Zelt der Zusammenkunft und den Altar. 3. Mose 16, 17b bis 19. Und so tue er, der Hohepriester, Sühnung für sich und sein Haus und für die ganze Versammlung Israels. Und er soll hinausgehen zu dem Altar, der vor Jahweh ist, und Sühnung für ihn tun. Und er nehme von dem Blute des Pharren und von dem Blute des Bockes und tue es an die Hörner des Altarrings um. Und er sprenge von dem Blute mit seinem Finger siebenmal an denselben und reinige ihn und heilige ihn von den Unreinigkeiten der Kinder Israel. Und jetzt dürfen wir hier im ersten Johannesbrief und im Hebräerbrief lesen, dass diese Sühnung, die unter dem ersten Bund schattenhaft geschah, wesenhaft dort am Kreuz auf Golgatha geschehen ist. Er, Jesus Christus, er ist die Sühnung, so schreibt Johannes. Und wenn der Apostel Petrus in 1. Petrus 4, 8 schreibt, dass die Liebe eine Menge von Sünden bedeckt, dann sagt er doch damit aus, der wesenhafte Tag der Bedeckung ist das Kreuz von Golgatha. Dort wurde ein für allemal Sünde bedeckt, dort wurde ein für allemal Sühnung geschaffen. Wir wollen diesen ersten Punkt jetzt abschließen, indem wir festhalten, im Evangelium des Königreichs wird die Botschaft vom Kreuz durch diese drei Begriffe beschrieben. Vergebung, Reinigung, Sühnung. Nicht nur ein alljährliches Erinnern an Sünden ist dort am Kreuz geschehen. Nein, Christus muss auch nicht immer wieder sich selbst opfern. Nein, jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter geoffenbart worden, zur Abschaffung der Sünden durch sein Opfer. So lesen wir es in Hebräer 9, 26b. Also dort auf Golgatha gibt es wahre Vergebung, wahre Reinigung und Sühnung. Was das Gesetz vom Sinai nicht fertig brachte, das hat unser Herr Jesus Christus ein für einmal vollbracht. Ja, das war der erste Punkt. Der zweite Punkt jetzt, Die Botschaft vom Kreuz im paulinischen Evangelium, das Wort vom Kreuz. Wir durften jetzt also betrachten, was dort am Kreuz auf Golgatha geschah. Wie es auf der Ebene des Königreichsevangeliums geoffenbart wurde. Vergebung, Reinigung, Sühnung, das geschah dort am Kreuz. Und das ist wirklich frohe, beglückende, herrliche Botschaft, herrliches Evangelium. Und wir wollen nun im Folgenden betrachten, wie dem Apostel Paulus das Kreuzesgeschehen noch in einer tieferen Innenschau geoffenbart wurde. Und jetzt ist mir ganz wichtig, das, was dem Apostel Paulus geoffenbart wurde, steht nicht im Widerspruch zur Offenbarungsebene des Königreichsevangeliums, der Botschaft von Jesus Christus als dem verheißenen König und Messias Israels, die dem Volk der Wahl gegeben wurde auf dem Hintergrund der alttestamentlichen Verheißungen. Doch wir erkennen beim Apostel Paulus eine Totalität und Universalität des Kreuzes geschehen, die das, was durch die Begriffe Vergebung, Reinigung, Sühnung beschrieben wird, wirklich noch bei weitem übertrifft. Wir alle sind jeden Tag neu dankbar, dass wir durch das Blut Jesu Vergebung und Reinigung und Sühnung erleben durften. Und wenn uns Sünde quält, dann dürfen wir das in Anspruch nehmen, dürfen unsere Sünden bekennen vor unserem Herrn, wenn notwendig auch im Zusammensein mit einem Menschen, und dürfen Reinigung, Befreiung erleben. Also bitte, dass ich da nicht falsch verstanden werde. Doch dürfen wir jetzt noch eine tiefere Schau beim Apostel Paulus erkennen. Wir haben vorher den Sühnedeckel erwähnt, der die Bundeslade bedeckte, und wollen nun eine Stelle im Römerbrief lesen, wo wir auch diesen Begriff Hilasterion finden. Dort heißt es Römer 3, 23 bis 25. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christo Jesu ist, welchen Gott dargestellt hat zu einem Gnadenstuhl durch den Glauben an sein Blut, zur Erweisung seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes, zur Erweisung seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den Rechtfertige, der des Glaubens Jesu ist. Für Gnadenstuhl finden wir eben hier auch dieses Wort Hilasterion. Und jetzt darf uns der Apostel Paulus hier schreiben, dass der wahre Sühnedeckel unser Herr Jesus Christus ist. Und dass dort an diesem wahrhaftigen Gnadenstuhl nicht das Blut von Tieren geflossen ist, sondern das Blut unseres Herrn Jesus Christus. Und dass jeder, der diesem Blut vertraut, unverdiente Gnade erfährt. Also wie wir es ja auch schon vorher betrachtet haben, durch das Blut Jesu, wahrhaftige Vergebung, Reinigung, Sühnung. Und bei Paulus lesen wir nun im Zusammenhang mit dem Sühnedeckel nicht nur von Vergebung, Bedeckung und Sühnung, was ja etwas Wunderbares ist, sondern wir haben es gelesen, wir dürfen hier diese herrliche Botschaft von der Rechtfertigung lesen. Paulus schreibt hier zur Erweisung seiner Gerechtigkeit und so weiter. Und dann zur Erweisung seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den Rechtfertige, der des Glaubens Jesu ist. Und vorher, und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade. Also Paulus bringt jetzt hier ja die Begrifflichkeit der Rechtfertigung. Damit wären wir beim ersten Unterpunkt. Das Wort vom Kreuz im paulinischen Evangelium, Rechtfertigung für alle. Wenn wir also von uns bezeugen dürfen, wir sind gerechtfertigt durch den Glauben Jesu Christi, dann ist das noch mehr, liebe Geschwister, als sagen zu dürfen, meine Schuld ist mir vergeben. Möchte ich wirklich so sagen. Es ist etwas Wunderbares zu sagen, meine Schuld ist mir vergeben, aber dann bin ich noch nicht zwingend ein anderer, sondern ich habe Vergebung erfahren und jetzt geht's ja in diesem Stand weiter. Rechtfertigung bedeutet eben mehr, dass ich nämlich in einen ganz anderen Stand hineinkommen durfte. Wenn der Apostel Paulus in Römer 8, 33 fragen und antworten darf, wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, welcher rechtfertigt. Dann dürfen wir erkennen, Gerechtfertigte, die sind unanklagbar, die sind unbeschuldbar. Wir wollen noch eine weitere Stelle lesen, die uns zeigt, wie wir Rechtfertigung zu verstehen haben, wiederum aus dem Römerbrief, Römer 5, 19. Denn gleich wie durch des einen Menschen ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern gesetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten gesetzt werden. Rechtfertigung bedeutet also, dass ich in eine ganz andere Stellung erhoben werde. Ich in einem ganz anderen Zustand sein darf. Von Haus aus, von Adam her, waren wir alle in der Stellung von Sündern. Ganz klar, ob wir das wollten oder nicht, wahrhaben wollten oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle, ist völlig unerheblich, es war so. Von Geburt an waren wir in der Stellung von Sündern und aus diesem Zustand folgten dann eben die Tat Sünden. Ja, und jetzt lesen wir hier in unserem Vers diese unerhörte Tatsache, dass durch den Gehorsam des einen, durch den Glaubensgehorsam unseres Herrn Jesus, genau die gleiche Gruppe, die in die Stellung von Sündern ja gesetzt wurde, durch des einen Menschen Ungehorsam, dass genau die gleiche Gruppe in die Stellung von Gerechten gesetzt wird, nämlich die vielen. Und die vielen sind alle außer Jesus Christus, denn er war der einzige Mensch, der über diese Erde ging, der nicht in der Stellung eines Sünders war. Er war nicht gefangen unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Er wurde versucht in allem wie wir, aber niemals dachte oder begann er irgendeine Sünde. Er ist der Gerechte. Und als der, der Sünde nicht kannte, ließ er sich von Gott zur Sünde machen, damit wir Gottes Gerechtigkeit werden dürfen. Was für eine Botschaft, liebe Geschwister. 2. Korinther 5, 21, den, der Sünde nicht kannte, nämlich Jesus Christus, hat er, nämlich Gott der Vater, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Also Rechtfertigung, diese Begrifflichkeit finden wir, ich habe keine Stelle gefunden, finden wir nicht in den Briefen der Apostel der Beschneidung. Jakobus schreibt zwar in seinem Brief auch von Rechtfertigung, dass Abraham aus Werken gerechtfertigt wurde, doch ist hier von Rechtfertigung gegenüber der Engelwelt die Rede. Er nimmt ja Bezug da auf die Opferung Isaaks und da war ja letztendlich der Engel derjenige, der dieses sichtbare Zeichen des Glaubens, so möchte ich mal sagen, gefordert hat. Denn er sagt ja nachher, nun weiß ich, sagt der Engel, dass du Gott fürchtest. Ja, die Botschaft von der Rechtfertigung finden wir zum ersten Mal bei Paulus verkündigt auf der ersten Missionsreise, ja, in der Synagoge zu Antiochien in Pisidium. Dort sagt der Paulus den Juden dort, und von allem, wovon ihr im Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konntet, wird in diesem, nämlich in Jesus Christus, jeder Glaubende gerechtfertigt. Also, wir dürfen in Christus Jesus Gerechtfertigte sein, werden von Gott selbst als gerecht erklärt. Wodurch? Wir wollen zwei Antworten dazu geben. Wir haben es gelesen, Römer 3, 24, und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christo Jesu ist. Die erste Antwort, wodurch werden alle gerechtfertigt, ist die Erlösung, die in Christo Jesu ist. Für Erlösung finden wir hier den Begriff Apolytrosis. Er bedeutet nach der Elberfelder Studienbibel Loskauf durch die Hinterlegung des Lösegelds beim Sklavenloskauf. Liebe Geschwister, das ist dort am Kreuz geschehen. Dort wurde bezahlt, ein für alle Mal, mit dem teuersten Preis, den es gibt, nämlich mit dem Blut und damit mit der Seele des Sohnes Gottes, Jesus Christus. Wir waren alle Versklavte, ja, unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Wir waren alle Sklaven des Satans und des Todes. Keiner kam da heraus, weil wir alle konnten nicht bezahlen, liebe Geschwister. Doch Gott hat seinen Sohn gesandt und er hat bezahlt mit seinem Blut ein für alle Mal. Wenn wir in 1. Korinther 1, 18 lesen, denn das Wort vom Kreuz, dann könnten wir diesen Satz auch so übersetzen, denn die Abrechnung vom Kreuz. Denn wir finden hier das Wort Logos für Wort und wir wissen, dass man dieses Wort Logos auch mit Rechnung oder Abrechnung übersetzen kann. Und liebe Geschwister, so ist es tatsächlich. Dort am Kreuz hat Gott in seinem Sohn seine Abrechnung gemacht, ein für alle Mal. Da bleibt kein Betrag mehr offen stehen, endgültig. Da hat er unter die gesamte Menschheitslinie von Adam her, ja, wir dürfen noch weitergehen, wir dürfen sagen, unter die gesamte alte Schöpfung hat er einen Schlussstrich gezogen. Wir kommen gleich noch darauf zu sprechen. Also dem Apostel Paulus wurde diese totale, allumfassende Dimension des Kreuzesgeschehens geoffenbart. Nein, der Loskauf betrifft nicht nur das Volk Israel, nicht nur die, die heute glauben. Nein, wie heißt in 1. Timotheus 2,6, der, nämlich der Mensch Christus Jesus, sich selbst gab zum Lösegeld für alle. Das ist totale Gnade, liebe Geschwister. Niemand konnte das Lösegeld für seine Seele aufbringen. Niemand konnte bezahlen. Keine Religion, keine Ideologie, keine Philosophie. Selbst nicht das Gesetz vom Sinai. Doch wer hat bezahlt? Was dem Gesetz unmöglich war, das tat Gott. Römer 8. Gott selbst hat bezahlt. Und zwar, als wir noch Feinde waren, als wir überhaupt noch gar nicht nach ihm fragten. Und so ist die Rechtfertigung für uns umsonst. Für uns ist sie umsonst und für den Vater, er musste den höchsten Preis bezahlen. Ja, er musste sein Liebstes, sein Teuerstes, sein Kostbarstes, sich vom Herzen reißen, den einzig gezeugten Sohn seiner Liebe und hat im Blut des Sohnes juristisch einwandfrei ein für allemal alles bezahlt. Loskauf und Gnade, diese Begriffe gehören untrennbar zusammen. Und das ist eben totale Gnade, wenn ein Bankrotteur seine Schulden, die er niemals zurückzahlen konnte, bezahlt bekommt. Und genau das geschah auf Golgatha. Und wir erkennen, wer nur kann die Gnade persönlich erfahren, wer seine eigene Bankrotterklärung unterschreibt und das über ihn ausgesprochene Urteil akzeptiert. Das war also die erste Antwort auf die Frage, wodurch werden wir von Gott selbst für gerecht erklärt? Durch die Erlösung, durch den Loskauf, der geschehen ist. Und jetzt kommt die zweite Antwort, die haben wir auch gelesen in Römer 3, 26. Zur Erweisung seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens Jesu ist. Das eine war die juristische Seite, seine Gnade, die Erlösung, der Loskauf, die für alle gilt, ob es einer glaubt oder nicht, ob es einer wahrhaben oder nicht, will oder nicht, ob es einer weiß oder nicht, spielt gar keine Rolle. Da hat Gott niemanden gefragt, sondern er hat bezahlt im Blut seines Sohnes. Und jetzt bekommen wir hier in unserem Vers 26 die Antwort auf die Frage, wie denn einer diesen Loskauf, der dort am Kreuz geschah, persönlich erfahren darf, dass er persönlich heute schon in die Stellung eines Gerechten hineinkommen darf. Die Antwort ist eindeutig. Rechtfertigung gegenüber dem Höchsten selbst gibt es heute und bis in alle Ewigkeit für alle Geschöpfe einzig und allein aus Glauben. Und zwar aus Glauben Jesu Christi. Galater 2, 15 und 16. Wir von Naturjuden und nicht Sünder aus den Nationen, aber wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben Jesu Christi. Auch wir haben an Christum Jesum geglaubt, auf dass wir aus Glauben Christi gerechtfertigt würden und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt werden wird. Also der Glaube Jesu Christi, sein Glaubensgehorsam, dass er Ja, Vater, gesagt hat, dass er bereit war, diesen Weg der Selbsterniedrigung zu gehen bis zum Tod am Kreuz. Dieser Glaube Jesu Christi rechtfertigt uns und alle. Und wie bekomme ich Anteil an diesem Glauben Jesu Christi? Wir haben es gelesen in Galater 2. Auch wir haben an Christum Jesum geglaubt. Ich bekomme Anteil an diesem Glauben, indem ich diesem Jesus Christus glaube, indem ich mich mit meiner ganzen Existenz diesem Herrn anvertraue, indem ich den Schlüsselbund meines Lebenshauses in seine Hand abgebe und sage, sei du fortan der Herr in meinem Leben, bestimme du. Indem ich das tue, so bekomme ich Anteil am Glauben Jesu Christi. Die Gemeinde des Leibes des Christus, sie ist ja die Erstlingsschar, die nichts anderes weiß als Jesus allein. Die Erstlingsschar, die dieses eben tut, sagt, Herr Jesus, hier hast du die Schlüssel für mein Lebenshaus. Und wir dürfen sagen, sie ist die Erstlingsschar, die es diesen Glauben an Jesus auch geschenkt bekommt. Denn auch dieser Glaube ist eine Gabe Gottes. Es ist ein Gnadengeschenk, Epheser 2, Vers 8. Also niemand kann selber sagen, heißt, in 5 Jahren, da glaube ich dann an Jesus. Das geht nicht, sondern ich kann dieses Geschenk nur annehmen, wenn ich ja eben diesen Ruf auch hören darf. Niemals übergestülpt oder in Automation, ganz klar. Denn Glaube bedeutet ja, dass ich eben die Schlüssel meines Lebenshauses diesem Herrn gebe, dass ich, wie vorhin gesagt, meine Bankrotterklärung unterschreibe. Da bin ich völlig mit hineingenommen. Alle werden in die Stellung von Gerechten gesetzt werden, so haben wir es vorhin in Römer 5, 19 gelesen. Und so wird eins nach dem anderen durch Gericht und Gnade dahin geführt, dass sie Jesus Christus ihr ganzes Vertrauen schenken und so die Rechtfertigung erleben dürfen. Bei uns, die wir die Erstlinge sein dürfen, wir dürfen es heute schon erleben. Wenn wir jetzt an das Volk Israel denken, wie wird es bei ihnen sein? Da sagt uns die Schrift, dass sie durch die große Trübsal hindurch zubereitet werden, dass sie so ihrer eigenen Macht und Fähigkeiten entledigt werden, dass sie nur noch eins haben, dass sie nämlich nach ihrem Messias schreien. Da werden auch sie erkennen, uns kann gar niemand mehr helfen, nicht unsere eigene Kraft, nicht unsere Klugheit, nicht unsere Intelligenz, nicht unsere Verbündeten, nicht unsere Militär. Unser Militär, in das Volk ja heute ein grenzenloses Vertrauen setzt, sondern sie erkennen, nur in ihrem Messias können wir Rettung haben. Hosea 5, 15b, in ihrer Bedrängnis werden sie mich eifrig suchen. So wird das Volk Israel dahin geführt, dass sie wirklich, ja, einzig und allein sich an ihren Messias hängen. Ja, und wir dürfen es auf das gesamte Welten also erkennen, jedes Geschöpf wird durch Gericht und Gnade dahin geführt, dass jedes Geschöpf in dem Namen Jesu freiwillig, mit jubilierendem Herzen von innen heraus, ja, jedes Geschöpf seine Knie beugt in dem Namen Jesu und ihn von innen heraus als Herrn bekennt zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Also jedes Geschöpf wird durch Zerbruch gläubig werden an Jesus und zu den Glauben Jesu Christi empfangen. Es war der erste Punkt, die Rechtfertigung. Noch ein weiterer Punkt, das Wort vom Kreuz im paulinischen Evangelium, das Ende der alten Menschheit, ja der alten Schöpfung. Haben wir nun die Rechtfertigung betrachtet, so möchten wir nun zum Schluss die tiefste Innenschau des Kreuzesgeschehens betrachten, nämlich das Mitgestorbensein der alten Menschheit. Wir haben es vorhin schon angedeutet im Zusammenhang mit dem Begriff Logos, dass Gott unter die alte Menschheit, unter die alte Schöpfung von Adam her, ja einen Schlussstrich gezogen hat. Wenn wir die Verse vor unserem Abschnitt im 1. Korintherbrief betrachten, dann schreibt dort ja der Apostel Paulus, dass er keinen Taufauftrag erhalten hat und dass er auch froh ist, dass er nicht viele getauft hat. Wenn wir seine Briefe lesen, dann erkennen wir, dem Paulus ging es nicht um die Taufe in Wasser, sondern er hat von einer anderen Taufe gesprochen. Es war ihm wichtig, das uns vor Augen zu stellen. Es geht um die Taufe in dem Tod Christi, die damals dort am Kreuz auf Golgatha juristisch die ganze Schöpfung schon erlebt hat. Die Geschöpfe, die vor Golgatha da waren, die zur Zeit, als der Herr Jesus hier im Fleisch auf der Erde war, da waren, und auch alle Geschöpfe, die in der Zukunft ihre Existenz erhalten sollten, mit denen geschah etwas ganz Gewaltiges. Die erhielten nämlich dort auf Golgatha ihre Taufe in den Tod Jesu hinein, wurden mit hineingenommen in den Tod des Gottessohnes. Ganz gewaltige Botschaft. Diese Botschaft durfte der Apostel Paulus und eben nur er verkündigen, dass dort am Kreuz auf Golgatha der Herr Jesus nicht einen Privattod gestorben ist, so hat's Ich klinge mir noch in den Ohren, wie Manfred Mössinger das immer wieder so formulierte, sondern dass dort die gesamte Schöpfung mit hineingenommen wurde in den Tod des Gottessohnes. 2. Korinther 5, 14. Denn die Liebe des Christus drängt uns, indem wir also geurteilt haben, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Also wir erkennen bei Paulus Vergebung, Reinigung, Sühnung, wunderbar. Und jetzt erkennen wir hier bei Paulus noch eine tiefer gehende Dimension, dass nämlich nicht nur von außen wir etwas empfangen als Segen des Kreuzesgeschehens, sondern dass wir da mit hineingenommen sind. Das ist etwas ganz Gewaltiges. Gott reformiert und repariert nicht, sondern er schafft etwas völlig Neues. In Christus ist die gesamte alte Schöpfung mitgestorben und in Christus darf das Ganze all ins unauflösliche Gottesleben gezeugt werden mit dem Ziel einer neuen Schöpfung. Liebe Geschwister, Neuschöpfung, das ist noch weit mehr als Vergebung, Reinigung, Sühnung. Eine neue Schöpfung. 2. Timotheusbrief möchte ich kurz eine Stelle lesen, wo der Paulus das schreiben darf, was da geschah. Jetzt aber geoffenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus. Und was hat er getan? Welcher den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unverweslichkeit oder Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat, durch das Evangelium, zu welchem ich bestellt worden bin, und so weiter. Also das Evangelium des Apostels Paulus ist die Botschaft von Unvergänglichkeit, von Neuschöpfung, etwas ganz Neues. Gott hat einen Schlussstrich gezogen unter die alte Schöpfung, das Wort vom Kreuz. Mit welchem Ziel? Damit alles eine Neuschöpfung werden darf. Wunderbar. 1. Korinther 15, 22. Denn gleich wie in dem Adam alle sterben, also werden im Christus alle lebendig gemacht werden. Das ist die, so wie ich es heute verstehe, die tiefste Innenschau des Kreuzes Geschehens, dass dort am Kreuz Universales, Allumfassendes geschah. Als der Herr Jesus schrie, es ist vollbracht, da hat er nicht nur die Möglichkeit geschaffen, dass wir Vergebung, Heil und Rettung, Rechtfertigung eventuell erfahren könnten. Nein, im Tod und der Auferstehung hat der Herr Jesus Christus ein für alle Mal ja den Sieg errungen, weil er die gesamte Schöpfung mit hineingenommen hat in seinen Tod und weil samenmäßig, er ist ja der Erstling, der Erstgeborene aus den Toten, auch schon alle mit auferstanden sind. Und deshalb sind Kreuz und Auferstehung die Garantie dafür, dass alle gerechtfertigt werden und alle einmal ins neue Leben gezeugt werden, mit dem Ergebnis, eine ganz neue Schöpfung zu sein. Ja, solch eine Botschaft ist für die Welt natürlich Torheit, Dummheit. Wenn man so etwas einem Außenstehenden sagt und er durch den Geist Gottes nicht vorbereitet wird, der muss denken, ja, was sind das für Verrückte? Dass dort am Kreuz ein für alle Mal alles vollbracht wurde. Ja, dass dort alles, was Geschöpfe an Heils- und Rettungsgedanken ersonnen und probiert haben und noch ersinnen und probieren werden, schon längst ihr Gerichts- und Todesurteil empfangen haben. Davon will die Welt in ihrer Weisheit nichts wissen. Ich will die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen hinwegtun. 1. Korinther 1, 19. Der Weisheit dieses Kosmos stellt Gott das Kreuz seines Sohnes gegenüber. Ja, dort am Kreuz hat Gott die Weisheit des Kosmos zur Torheit gemacht. Und zwar nicht nur die menschliche Weisheit, sondern auch die Weisheit der Fürsten dieses Zeitlaufs in der unsichtbaren Welt der Kosmokratoren. Satan und seine Engel, sie meinten, in der Kreuzigung des Gottessohnes den größten Sieg errungen zu haben. Doch was geschah wirklich? Da wurden sie ein für alle Mal besiegt und haben ihre endgültige Niederlage erlebt. 1. Korinther 2, 8. Denn wenn sie, nämlich die Fürsten dieses Zeitlaufs, dieselbe, nämlich die verborgene Weisheit Gottes, erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben. Und auch Kolosser 2, 15 schreibt uns Paulus, dass Gott dort am Kreuz die Fürstentümer ausgezogen und sie öffentlich zur Schau gestellt und sie im Triumphzug einhergeführt hat. Dem Apostel Paulus wurde also diese Deutung von Kreuz und Auferstehung geoffenbart, dass in 3 Tagen und 3 Nächten die gesamte Heilsgeschichte zusammengefasst, verhandelt und entschieden wurde, weil dort Gott die Sünde im Fleische verurteilte und dort alles mit hineingenommen wurde in den Tod des Gottessohnes. Ja, und wie wird diese Weisheit verkündigt, liebe Geschwister, oder bekannt gemacht? Ist auch ein wichtiger Punkt, denke ich, den wir immer und immer wieder betonen müssen, durch die Torheit der Predigt. So haben wir es gelesen, 1. Korinther 1, 21. Durch die Torheit der Predigt. Also nicht durch irgendwelche Programme oder Events oder etwas, was wirklich nach außen hin was hermacht, so möchte ich es mal sagen, sondern durch die Torheit der Predigt. Diese Botschaft muss verkündigt werden. Und der Heilige Geist muss Menschen das Ohr öffnen, dass sie Acht geben auf das, sage ich es mal, wie es von der Lydia heißt, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Das muss geschehen. Ja, zum Schluss noch ein Gedanke. Ja, jetzt haben wir Wunderbares eigentlich betrachtet, liebe Geschwister, dass wir da mit hineingenommen sind in den Tod unseres Herrn Jesus Christus. Wir durften auch schon das erwähnen, dass das Ziel dieses Mithineingenommenseins eine neue Schöpfung ist, wie es in 2. Korinther 5, 17 heißt, denn so jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und liebe Geschwister, jetzt müssen wir einen Punkt noch betrachten, nämlich, dass wir als Erstlingsschar, die Gemeinde des Leibes des Christus, diejenigen sind, die das Wort vom Kreuz auch existenziell erleben in unserem Lebensalltag. Das ist, meine ich, ein ganz wichtiger Gedanke. Mitgekreuzigt, mitgestorben, mitbegraben, in den Gliedern seines Leibes wird das heute schon wirksam, was damals am Kreuz geschah. Das dürfen wir ganz real nehmen. Wir müssen nicht gegen unseren alten Menschen kämpfen, liebe Geschwister, denn der ist am Kreuz mitgestorben. So haben wir es ja hören dürfen und lesen dürfen. In Römer 6, 11 ermahnt Paulus, als auch ihr haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christo Jesu. Wir dürfen heute schon aufgrund dieser Tatsachen uns der Sünde für tot halten und jetzt gilt es, dass wir täglich neu unser Fleisch in den Tod Jesu hineingeben, ans Kreuz verweisen. Galater 5, Vers 24 möchte ich dazu lesen. Die aber des Christus sind, haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir durch den Geist leben, also wir haben Leben durch den Geist, sind eine neue Schöpfung, liebe Geschwister, Tatsache, niemals mehr rückgängig zu machen, so lasst uns auch durch den Geist wandeln. Da sehen wir jetzt bei uns, die wir gläubig sein dürfen, die wir eine neue Schöpfung sein dürfen, bei uns darf das heute in unserem Lebensalltag ja dargestellt werden, Realität werden. Wir sind mit dem Christus gestorben, wir sind mit dem Christus auferweckt, wir sind mit dem Christus lebendig gemacht und dürfen jetzt schon dem Geist nach mit ihm sitzen in den Überhimmeln. So lesen wir es in Epheser 2, 5 und 6 und Kolosser 2, 12 und 13. Das sind die Tatsachen und jetzt gilt es, liebe Geschwister, dass wir das erkennen, dass das Wort vom Kreuz, diese herrliche Botschaft, auch unser Lebensprogramm ist, liebe Geschwister. Bei der Gemeinde geht es um das Einsgemachtwerden mit unserem Haupt, um die Umgestaltung in das Bild Jesu. Und deswegen gilt es täglich, das einzuüben, dass wir unser Fleisch in den Tod Jesu geben, uns der Sünde für tot halten und so des Auferstehungslebens unseres Herrn teilhaftig werden. Und das geschieht einzig und allein im Glauben, in diesem Liebes- und Vertrauensverhältnis zu unserem Herrn. Der Apostel Paulus, muss man sich mal überlegen, was er da erlebt hat. Da liegt er im Gefängnis und kann nach außen hin, wenn in einer da liegen sah, da muss man denken, was soll denn das überhaupt? Der kann ja überhaupt gar nichts mehr machen. Und dann kann er schreiben, möchte mal zwei Stellen nennen, Philipper 3, 10 und 11, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tode gleichgestaltet werde, ob ich auf irgendeine Weise hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Paulus, wenn wir das Leben dieses Mannes betrachten, dann erkennen wir, dass er diese Botschaft existenziell gelebt hat. Nach diesem Erleben hat er sich ausgestreckt. Und das ist auch unser Weg, liebe Geschwister, dass wir dem Tode, seinem Tode gleichgestaltet werden, dass das eigene, ja, unser Fleisch, dass das eben nicht mehr das Sagen hat, sondern der Geist. Und dass wir in dieser Art und Weise, wie wir uns in den Tod Jesu ja hinein ein Ja dazu sagen, auch die Kraft seiner Auferstehung erleben dürfen. Ja, und dann noch eine weitere Stelle, Kolosser 1, 24. Jetzt freue ich mich in den Leiden, schreibt der Paulus. Also, das kann ich bei weitem nicht sagen. Jetzt freue ich mich in den Leiden. Aber wir sehen, wie der Apostel Paulus wusste, er freute sich ja nicht um der Leiden willen, gell? Sondern Er freute sich um der Leiden, weil er wusste, da kommt Herrlichkeit heraus. Da kommt ganz gewaltige Herrlichkeit heraus, ein Maß an Herrlichkeit. Das kann man sich, wie er sagt ja mal in meinem Römerbrief, ist, denn die Leiden der Jetztzeit sind gar nicht wert, verglichen zu werden mit der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Also wir erkennen, wie der Apostel Paulus darum gerungen hat, diese Heilstatsachen, die er ja so auf den Leuchter stellen durfte, wie er erkannt hat, jetzt geht es darum, ja, dies selbst auch existenziell zu erleben. Ja, und ganz wichtig, also er wollte nicht, das Ziel war nicht zu leiden, nein, sondern das Ziel war, die Kraft seiner Auferstehung zu erfahren, die uns zu neuen Menschen macht, uns passend macht für unseren Herrn und unser Haupt nach Geist, Seele und Leib. Also auch das Umgestaltetwerden in das Bild Jesu, liebe Geschwister, geht eben über diesen Weg, den uns die Schrift sagt. Gemeinschaft seiner Leiden, Kraft seiner Auferstehung. Ich möchte schließen mit dem Galater 2, 20 und 21. Auch hier finden wir wieder das beim Apostel Paulus, diese totale Identifikation mit Christus, unserem Haupt. Also Paulus hat da nicht theologische Abhandlungen formuliert, sondern er hat das existenziell erlebt. Er schreibt dort, ich bin mit Christo gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe im Fleische, lebe ich durch Glauben, durch den des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Amen. Wir beten miteinander. Ja, geliebter himmlischer Vater, dafür wollen wir dir immer wieder neu danken, dass du uns, ja, durch den Apostel Paulus diese tiefste Innenschau des Kreuzesgeschehens geschenkt hast, dass wir erkennen dürfen, was dort am Kreuz geschah. Wir danken dir, dass wir lesen dürfen, dass dort die ganze alte Menschheit, die ganze alte Schöpfung mit hineingenommen wurde in deinen Tod, Herr Jesus. Ja, alle sind mitgestorben. Nicht mit dem Ziel der Vernichtung, nicht mit dem Ziel, alles kaputt zu machen oder nur zu strafen, sondern mit dem Ziel einer Neuschöpfung, um durch Gericht und Gnade alles ganz neu werden zu lassen. Ja, wir danken dir, lieber Vater, für diese Botschaft, dass wir das lesen dürfen in deinem Wort, dass wirklich, ja, wie in dem Adam alle sterben, in dem Christus alle lebendig gemacht werden. Hab Dank, dass du Heils- und Liebes- und Rettungsgedanken hast, dass du in den Tod ins Gericht führst, um neues Leben, Unvergänglichkeit, eine neue Schöpfung werden zu lassen. Welch eine Botschaft, wir danken dir dafür. Und wir danken dir, Herr Jesu, dass wir das erkennen dürfen, gerade auch wenn wir die Briefe des Apostels Paulus lesen, wie es darum geht, dass wir in unserem Alltagsleben ja dies auch ja ganz konkret darstellen und erleben dürfen. Ja, die Kraft deiner Auferstehung, die Gemeinschaft deiner Leiden. Ja, das ist der Weg der Umgestaltung, den dein Wort uns weist, dass so der Weg für uns alle ist und letztendlich für die gesamte Schöpfung und Welt. Durch Kreuz zur Krone, ja, durch Gnade zur Herrlichkeit. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Und so wollen wir uns dir hingeben, Herr Jesus, jeden Tag neu die Schlüssel unseres Lebenshauses, ja, in deine Hand geben und schenke es, dass wir alle wirklich deinem Wirken stille halten und uns da mit hineinnehmen lassen, denn jeden führst du da individuell und ganz persönlich. Diese Umgestaltung in dein Bild erlebt doch jeder ganz persönlich durch Lebensumstände, durch gewisse Lebensführungen. Ja, und wir danken dir für dieses gewaltige Ziel, das wir in deinem Wort sehen dürfen, dass Herrlichkeit da herauskommt. Herrlichkeit zuerst für uns, ja, die Glieder deines Leibes, dass wir deinem Bilde gleichgestaltet werden. Bis dahin, Herr Jesu, wie wir es in deinem Wort lesen, dass jedes Geschöpf dich von innen heraus als Herrn bekennt und jedes Geschöpf einmal dich als Haupt haben wird. Wir danken dir von ganzem Herzen für diese frohe und herrliche Botschaft. Amen.
Wir danken unserem Vater für diesen tiefen Blick und diese Herrlichkeit, die er geschenkt hat durch den Tod seines Sohnes. Wir wollen das Lied anstimmen, 977, Lied 977. Hören aus Kolosser 4, die Verse 2 bis 6. Kolosser 4, 2 bis 6. Haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung und betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür des Wortes öffnet, das Geheimnis des Christus zu reden, dessen Wegen ich auch gebunden bin, damit ich es kundmache, wie ich reden soll. Wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Kauft die rechte Zeit aus. Euer Wort sei allezeit in Gnade mit Salz gewürzt. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Gott befohlen. Unser Gott will nächsten Sonntag.